Aus Sicht des Kremls. Die einzige erfolgreiche Invasion einer Großmacht im 21. Jahrhundert war bislang die russische Eroberung der Krim. Im Februar 2014 marschierten russische Truppen in der benachbarten Ukraine ein und besetzten die Halbinsel Krim, die anschließend von Russland annektiert wurde. Ohne größere Kampfhandlungen kam Russland in den Besitz strategisch wichtigen Territoriums, versetzte seine Nachbarn in Angst und schwang sich wieder zu einer Weltmacht auf. Doch der Erfolg der Eroberung war vor allem außergewöhnlichen Umständen geschuldet. Die ukrainische Armee setzte den Russen ebenso wenig Widerstand entgegen wie die lokale Bevölkerung, während andere Mächte darauf verzichteten, sich unmittelbar in die Krise einzumischen. Diese Umstände werden sich so anderswo auf der Welt schwerlich finden lassen. Wenn Voraussetzung eines erfolgreichen Krieges ist, dass es an Gegnern fehlt, die bereit sind, sich dem Aggressor zu widersetzen, so schränkt das die verfügbaren Möglichkeiten deutlich ein. Tatsächlich stieß Russland, als es den Erfolg auf der Krim in anderen Teilen der Ukraine zu wiederholen suchte, auf deutlich heftigeren Widerstand. Und der Krieg in der Ostukraine blieb in einer unproduktiven Pattsituation stecken. Noch schlimmer war, zumindest aus Sicht Moskaus, dass der Krieg antirussische Gefühle in der Ukraine befeuerte und aus einem einstigen Verbündeten einen erbitterten Feind machte. So wie der Erfolg im Ersten Golfkrieg die USA dazu verführte, sich im Irak zu übernehmen, so könnte der Erfolg auf der Krim Russland dazu verleitet haben, sich in der Ukraine zu übernehmen. Insgesamt gesehen lassen sich Russlands Kriege im Kaukasus und in der Ukraine zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht wirklich als besonders erfolgreich bezeichnen. Zwar haben sie Russlands Ansehen als Großmacht gestärkt, aber sie haben auch das Misstrauen und die Feindseligkeit gegenüber Russland befördert und wirtschaftlich gesehen waren sie ein Verlustgeschäft. Die Ferienorte auf der Krim und heruntergekommene Fabriken aus Sowjetzeiten in Lugansk und Donetsk machen die Kosten des Krieges nicht wirklich wett und schon gar nicht die Verluste durch Kapitalflucht und internationale Sanktionen. Um die Grenzen der russischen Politik zu erkennen, muss man nur den enormen wirtschaftlichen Fortschritt, den das friedliche China in den letzten 20 Jahren erlebte, mit der ökonomischen Stagnation des siegreichen Russlands im selben Zeitraum vergleichen. Ungeachtet aller vollmundigen Bekundungen aus Moskau weiß die russische Elite selbst vermutlich sehr wohl um Kosten und Nutzen dieser militärischen Abenteuer, weshalb sie bislang stark darauf bedacht war, sie nicht eskalieren zu lassen. Russland folgte dem Prinzip des Schulhofschlägers. Schnapp dir das schwächste Kind und verprügle es nicht zu sehr, damit der Lehrer nicht einschreitet. Hätte Putin seine Kriege im Geist des Stalins, Peters des Großen oder Genghis Khans geführt, wären russische Panzer schon längst bis Tiflis und Kiew, wenn nicht gar bis Warschau und Berlin vorgestoßen. Doch Putin ist weder Genghis Khan noch Stalin. Er scheint besser als jeder andere zu wissen, dass militärische Macht im 21. Jahrhundert nicht weit gehen und nur ein begrenzter Krieg ein erfolgreicher sein kann. Selbst in Syrien war Putin trotz der rücksichtslosen russischen Luftschläge sehr darauf bedacht, den russischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, andere die eigentlichen Kämpfe führen zu lassen und zu verhindern, dass der Krieg in benachbarte Länder überschwappt.